Martin?
Ja?
Ich bin ja so ein Typ, also mir geht es mit dem Angriff der Feuernation auf uns, geht mir total schlecht. Also ich, damals, als die angegriffen haben, da habe ich gedacht, oh nein, jetzt geht die Welt unter.
Das kann ich verstehen. Ich fühle mich auch seit diesem Tag einsam und irgendwie, ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mich mal einfach umarmt. Ja. So fühle ich mich gerade.
Ja, und ja, komm.
Komm her.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Filmmagazin. Etwas anders heute.
Sieht alles ein bisschen anders aus, ein bisschen crazy.
Wenn ihr uns bei YouTube schaut, dann kriegt ihr heute was richtig, wirklich was geboten. Das heißt, ihr müsstet mal bei YouTube reinklicken, selbst wenn ihr uns als Podcast hört. Wenn ihr uns hört, dann hört sich es auch ein bisschen anders an, weil wir heute die Mikrofonierung etwas anders gemacht haben. Aber was es damit auf sich hat, warum das hier so ist, wie es ist, da sprechen wir gleich drüber. Denn das hat eine Bewandtnis und das hat was mit unserem Thema heute zu tun, das ihr natürlich alle schon in der Überschrift gelesen habt. Wir sprechen heute über Avatar von Netflix. Aber wie gesagt, bevor wir das tun, herzlich willkommen wie immer.
Beim Filmmagazin, wir sind ein Podcast oder halt auch oder ein Videopodcast, ich weiß ja gar nicht, heißt das dann eigentlich was anderes?
Vodcast.
Ein Vodcast, finde ich eigentlich okay Namen. Ja. Wir sind ein Vodcast und Audiocast, der über Film und Serien sich unterhält. Oftmals seit neuestem eher ein bisschen, was wir seit letztem gesehen haben. Das können mal aktuelle Filme, Serien sein oder auch etwas Älteres oder manchmal auch Spezialsendungen, wenn wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken und uns anschauen, warum sind Filme und Serien eigentlich so, wie sie sind, welche meistens gesellschaftlichen Gründe oder welche anderen systematischen Gründe hat das eigentlich so. Aber ja, meistens halt, wie gesagt, geht es eher so dann um Serien, einzelne Serien und Filme, die wir uns im Detail etwas anschauen wollen. Und es gibt auch in dieser Folge wieder etwas, wie wir schon gesagt haben, ein aktuelles Beispiel. Aber ihr könnt uns auch jederzeit gerne selber auch Vorschläge machen, auch gerade von irgendeinem alten Film oder einer alten Serie, wo ihr sagt, die ist irgendwie total spannend, die ist irgendwie abstrus, wunderschön, furchtbar scheiße. Schaut euch die unbedingt mal an, die ist spannend. Dann schickt uns das sehr, sehr, sehr gerne über filmmagazin.audio, dort ist unsere Webseite, dort findet ihr Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten auch natürlich gerne über die sozialen Medien wie Threads, Instagram und Co.
Genau, so viel dazu. Avatar.
Ihr
seht hinter uns schon prominent, wenn ihr uns zuschaut, seht ihr prominent den Lufttempel natürlich. Also den Lufttempel, nicht den Original, das wäre copyright-mäßig ein bisschen schwierig, aber einen KI-generierten Lufttempel. Und wir sind ja mittendrin heute.
Wir sind auch digitalisiert, muss man sagen. Also ja. Du hast hier keine Kosten und Mühen gescheut, um mal zu zeigen, was möglich ist mit der neuesten Technologie. Weil auch dieser Greenscreen, auch wenn es kein richtiger Green, also so ein halber Greenscreen irgendwie ist, der mit KI unterstützt ist. Deswegen ist das möglich, deswegen kann ich auch was Grünes anhaben. Deswegen ist das überhaupt möglich. Der hat uns hier geholfen und auch halt dieses Bild im Hintergrund, was ihr gerade seht, ist durch KI mit erstellt worden. Also man sieht schon mal, was heutzutage alles für ein YouTube-Kanal so möglich ist.
Ja, genau. Das heißt, wir machen heute KI-Festspiele und wir machen heute aber auch Hintergrund- und Vordergrund-Festspiele, denn, und das hat was damit zu tun mit Avatar, wenn wir über Avatar sprechen und über die neue Netflix-Adaption von Avatar, von der großen Zeichentrickserie, dann fand ich es einfach schlecht, wenn wir einen echten Hintergrund hätten, wenn wir ein echtes Set im Hintergrund hätten. Weil, ganz ehrlich, wer braucht echte Sets? Also, mein Take, echte Sets haben ausgedient.
Da
brauchen
schon
wir nicht mehr.
Ich habe eine kleine Richtung gesehen, in was die Kritik gehen könnte, was schon mal ein Hauptkritikpunkt sein könnte. Aber ja, ich meine, wir waren kurz davor, einen echten Lufttempel zu bauen. Wir hatten ihn schon zur Hälfte fertiggestellt, aber dann haben wir gesagt, nee, lassen wir mal. Das ist so, bringt so deutlich besser rüber. Aber für die Leute, die erstmal noch gar nichts damit anfangen können, die müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, es geht nicht um die Kinofilme Avatar.
Nein.
Ne, nicht von James Cameron, keine blauen Aliens, sondern es gibt eine Animationsserie, die Anfang der 2000er erschienen ist, die bei uns Avatar, Herr der Elemente heißt, im Original The Last Airbender, also der letzte Luftbändiger. Und darin geht es halt um eine Fantasy-Welt, in dem es Menschen gibt, die eins oder mehrere der vier Elemente, also Luft, Wasser, Erde, Feuer, beherrschen können, es bändigen können. Das sind natürlich mächtige Krieger. Und dann gibt es auch je nach Element vier Nationen, mehr oder weniger. Eine Feuernation, ein Erdkönigreich. So die Lufttempel sind so eine Art Mönche, das sind so die Luftbändiger. Und einmal so die Wasserstämme, die sind so nach Inuit ähnlich aufgebaut, die dann so im Nord- und Südpol herrschen. Und in dieser Welt gibt es dann den einen Auserwählten mehr oder die eine Auserwählte, die dann besondere Fähigkeiten hat. Das ist dann der Herr oder die Herrin der Elemente, die alle vier Elemente beherrscht und damit der mächtigste Krieger ist. Und ganz viele Jahrtausende Jahre herrschte Frieden, aber dann hat die Feuernation angegriffen, hat quasi die Welt unterjocht und der zu diesem Zeitpunkt der Avatar Aang, ein 11-12-jähriger Junge von dem südlichen Lufttempel, sollte eigentlich schon damit anfangen, die Ordnung wiederherzustellen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, haut aber ab im entscheidenden Moment. Dadurch gewinnt am Ende die Feuernation, er geht in einen 100-jährigen Schlaf. Und 100 Jahre später, er wacht wieder auf und muss jetzt sehen, die Welt ist unterjocht, aber er kämpft jetzt nochmal gegen die Unterdrücker. So ist die Kurzform, würde ich mal sagen, von dieser Serie, die sich über 3 Staffeln dann erzählt.
Ja, und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, obwohl doch, ich glaube, wir haben im Filmmagazin auch schon vor Jahren mal darüber gesprochen, was das für eine tolle Serie ist und dass wir beide die sehr als Kinder geliebt haben und dann aber auch nochmal als Erwachsene angeguckt haben.
Bei mir ist es eigentlich was Besonderes, weil ich habe es als Kinder nicht geliebt, weil ich kannte es nicht. Also ich kannte es, aber ja. Ich habe es nicht gesehen und ja. Ich habe nur so 1-2 Folgen damals gesehen, aber irgendwie nie den Drang gehabt, alles mal zu schauen, weil irgendwie Nickelodeon, wo das lief, für mich gar nicht so, da habe ich ein bisschen was geschaut, aber das war nicht so für mich die Adresse und aus unerklärlichen Gründen habe ich es nie gesehen, aber ich habe es dann mal nachgeholt vor 5, 6, 7 Jahren und war auch sofort begeistert. Immer noch eine toll erzählte Geschichte, die mit diesem ganz klassischen, dieser ganz klassischen Heldengeschichte, also allein diese 4 Nationen, Gleichgewichtsgegipten, Auserwählten, das hat man alle schon auch 1000-mal gesehen, aber wirklich, wirklich toll erzählt mit ganz, ganz vielen großartigen Figuren und auch wirklich außergewöhnlich designt auch. Wirklich auch eine erinnerungswürdige Serie. Ja. Und die war auch so erfolgreich, dass sie auch eine Nachfolgerserie bekommen hat mit Legend of Korra, die dann auch mal 70 Jahre oder 75 Jahre später spielt, die tatsächlich erzählerisch noch mal mutiger ist. Nicht ganz so perfekt dann deswegen zu Ende erzählt, weil sie sich sehr, sehr viel traut, was ich schon mal toll finde, aber das nicht immer zu Ende bringen kann, aber sich noch mal deutlich mutiger ist in der Erzählung, auch ein bisschen nicht diese ganz klassische Heldengeschichte macht unbedingt oder das stärker variiert. Aber das ist bis heute, ist die Originalserie immer noch so ein großer popkultureller Punkt, wo sich ganz viele darauf einigen können, das war meine Kindheit oder das ist selbst heute noch großartig. Ja. Deswegen gab es auch schon 2010 eine Verfilmung von M. Night Shyamalan, die war furchtbar. Darauf kann sich, glaube ich, jeder einigen.
Also die war wirklich einer der schlechtesten Filme, die jemals produziert worden sind.
Ja, das kann man so sagen.
Technisch und auch von der Story her.
Obwohl die rein technisch ja schon State of the Art war.
Aber sah schlecht aus.
Aber sah trotzdem schlecht aus. Also, aber an sich, die Effekte waren eigentlich schon, da war viel Geld dahinter, aber es sah trotzdem schlecht aus und es war schlecht choreografiert. Also ist auch einer dieser faszinierenden schlechten Filme, die so schlecht sind, dass sie deswegen schon wieder interessant sind. Weil da sind so viele weirde Entscheidungen getroffen worden, künstlerische Entscheidungen, dass man das eigentlich sich schon anschauen muss. Ja. Aber ja, das war immer dieser Punkt. Ne? Man hat also eine großartige Serie, eine sehr gute Fortsetzung in Animationsform. Dann gibt es einen furchtbaren Realverfilmung und dann ganz viele Jahre lang, ne, wie geht es damit weiter? Es gab nochmal ein Videospiel dazu, was aber auch nur so halbgar war.
Ach, wirklich?
Und was macht man mit diesem Franchise? Ja, das ist eigentlich so halbgar, dass man deswegen viele gar nicht mitbekommen haben, was auch schon schade ist. Und dann deswegen lag diese IP brach, mehr oder weniger. Aber dann hat sich irgendwann Netflix gesagt, wir schnappen uns die Rechte und produzieren eine große High-Class-Serie, die nochmal jetzt mit der ersten Staffel auch die erste Staffel der Animationsserie erzählt.
8 Folgen jetzt am vergangenen Donnerstag, wenn ihr die Folge aktuell hört, also am 22. Februar, kam das Ganze raus bei Netflix. Und wir haben uns gedacht, na Mensch, wir schauen uns das gleich mal an. Also wir haben uns einen Abend tatsächlich zusammengesetzt und haben uns die ersten 4 Folgen angeguckt.
Du hast sogar noch 5, also noch eine mehr gesehen.
Und ich glaube, also alles, was wir jetzt darüber sagen können, wer ist sozusagen angemessen in der Kritik, im Sinne von, man braucht die letzten 4 oder 3 Folgen nicht noch gucken, um, also das, was wir heute sagen werden, das schaffen sie in 3 Folgen nicht mehr zu entkräften.
Aber es kann natürlich trotzdem besser werden, natürlich, man kann nicht jetzt alles wissen, aber die Richtung ist, glaube ich, sehr, sehr eindeutig, in was es geht.
Ja. Und ich finde, ich bin ja immer so, also Hot Take, ich bin ja auch immer der Meinung, wenn die Serie nach 2, 3 Folgen es nicht schafft, irgendwie, und das ist vielleicht schon vorweggenommen, aber es nicht schafft, irgendwie auf eine Weise interessant zu sein oder gut zu sein oder einen Ton zu setzen oder jemanden zu überzeugen über die Nostalgie hinaus, sie zu schauen, dann ist es halt nicht gelungen.
Weil 2, 3 Folgen, muss man sagen, sind bei so einer Netflix-Serie halt auch 2, 3 Stunden.
2, 3 Stunden.
Also hat man da schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, in was es hingeht. Und wir könnten ja gleich über das Erste, was wir auch schon angesprochen hatten, die Digitaleffekte. Damit könnten wir ja erstmal starten, bevor wir dann auf die Charaktere, das Writing oder noch was anderes eingehen. Weil das ist schon, also es gab selten eine Serie, ich habe es immer mal wieder gehabt, auch gerade Netflix-Serien, die ich mittlerweile diesen typischen Netflix-Look nicht mehr sehen kann. Aber gerade hier ist es mir nochmal besonders negativ leider aufgefallen, wie schlecht Also rein von der Qualität her sind ja die Digitaleffekte jetzt nicht verkehrt und so. Ja. Aber gerade was die Hintergründe, damit die Welt angeht, was schon auch immer ein großer Punkt bei Avatar war, wie interessant die Welt gestaltet ist und dass das sehr aus einem Guss wirkt und trotzdem viele visuelle Ideen, die es einzigartig gemacht haben, wie unglaublich künstlich das hier aussieht.
Ich glaube, effekttechnisch ist das wirklich alles State of the Art. Das ist wirklich, also das ist wirklich nicht schlecht. Das ist, wir haben schon gescherzt, so die Unreal Engine musste eigentlich die ganze Zeit, also
vielleicht ist es auch Gears of War 6, was wir hier eigentlich dahinter erzählen.
Ja, also eine große Videospiel-Engine, einfach die große Videospiel-Engine, kann man, glaube ich, sagen, die da im Hintergrund läuft, mutmaßlich. Und wir haben auch gemutmaßt, nicht Greenscreen wie jetzt bei uns, sondern wahrscheinlich diese, ihr kennt das, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, diese relativ neue Technik mit den LED
Fernsehern
im Hintergrund, also ganz basal gesprochen, ganz riesige LED-Fernseher im Hintergrund mit guter Qualität, die sozusagen, die Kamera wird dann live getrackt, und das war jetzt bei den neuen Star Wars Serien wurde das verwendet, es wurde auch bei den aktuellsten Batman-Filmen und bei einigen anderen Filmen auch verwendet. Das hat halt den großen Vorteil, es sieht dann doch also besser aus als mittelguter Greenscreen, muss man sagen. Und man kann sozusagen das schon framen währenddessen. Die SchauspielerInnen können die Umgebung sich auch angucken.
Statt sie müssen keine grüne Leinwand schauen.
Genau. Und ansonsten ist es halt trotzdem, und wenn es so exzessiv eingesetzt wird wie da, absolut artifiziell.
Ja. Also ich glaube, in den ersten vier Folgen kann man sagen, es gibt eigentlich an echten Sets sozusagen nur vielleicht
Wald.
Ein Wald und ich glaube, die ersten 2 Meter oder 1 Meter vielleicht, wenn da halt wenn man durch eine Straße geht, und das ist in einer größeren Stadt, das ist eine Handelsstraße, dann sind quasi die ersten 2 Meter sind real. Das sind auch Handelsstände, die ersten, aber alles, was dahinter kommt und allen anderen Szenen, das ist alles digital, und das fällt, finde ich, extrem auf, weil du musst halt, damit das nichts auffällt, dass das am Ende Fernseher sind, die dort dahinter stehen, brauchst du da eine extreme Unschärfe ab einer bestimmten Entfernung, und das fällt so, finde ich, gerade in diesem exzessiven Beispiel an, weil das halt auch eine sehr helle Welt teilweise, ich weiß nicht, ob es daran liegen könnte, aber es fällt extrem auf, wie viel damit Unschärfe gearbeitet wird, dass halt alles, was hinter den Charakteren passiert, dass alles unscharf ist, und alles, auch dieser gleiche unscharfe Look. Also die gesamte Umgebung sieht gleich aus eigentlich dadurch und setzt sich irgendwie auch dann am Ende zu sehr ab. Und dafür hatte ich immer das Gefühl, ich schaue ja eigentlich ein Theaterspiel so ein bisschen auch zu. Ne, weil halt wirklich nur die ersten Meter echt sind, und danach muss ich es mir halt eigentlich selber vorstellen, weil danach ist es eigentlich irgendein unscharfer Unreal Engine Shot ist. Ja. Und das ist irgendwie, das ist echt schade.
Ja. Apropos, wir können ja mal den Hintergrund wechseln. Bam, wir sind jetzt auf dem Schiff der Feuernation. Stormy Weather. Und ungefähr so ist das in der Serie auch. Also es macht, ehrlich gesagt, es macht einen relativ belanglosen Unterschied. Es ist quasi, also es sind im Prinzip ein paar DarstellerInnen, die Cosplay anhaben und in einem Studio stehen. So fühlt es sich, und das ist das Problem, sagt ja niemand, dass die Technik schlecht ist oder so, ne? Aber so fühlt es sich an. Auch die ganzen Partikeleffekte und so, das ist alles auch wirklich State of the Art. Das sieht alles total gut aus.
Also aber auch so ist, die Windeffekte finde ich auch gerade, das haben sie schon gut überlegt, dass dann die Luft so wabert und so, und auch so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das, so dieser...
So ein Flirren
in der Luft, also so ein bisschen wie wenn es sehr stark brennt, dann ist er dann über der Flamme.
Genau.
Sieht man auch so schwirren die Luft, wenn er das kennt. So, das sieht schon
Feuer und Rauch sieht total gut, toll aus. Ja. Wasser ist auch okay.
Bis auf
manche so Close-Up-Shots, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn das eine Videospiel-Cutscene wäre. Top. Aber ist es nicht. Es ist eine Realverfilmung, oder es soll zumindest eine sein.
Aber ich frage mich auch an den Kostümen, du hast ja auch schon gesagt, es wirkt wie Cosplay, was ich auch zustimmen muss. Es sieht natürlich einerseits daran, weil es so eine beliebte Serie ist, deswegen kennt man auch ganz viele Cosplays zu diesen Charakteren, deswegen hat man das irgendwie immer auch im Hinterkopf, wenn man das ein bisschen verfolgt hat. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, wenn man dann auf einmal das erste Mal in real sieht. Aber woran könntest du noch, glaubst du, da hat es noch einen Grund, warum du sofort an Cosplay denken musstest? Ob das irgendwie, ist das zu clean?
Ja,
das
ist zu perfekt. Also es gibt ja Techniken, Kostüme alt oder benutzt aussehen zu lassen. Und da muss ich sagen, das finde ich ist in dem Fall nicht, also haben sie dann zu selten gemacht. Also es sieht wirklich alles perfekt aus, so wie für ein Museum zurechtgelegt irgendwie. Und dann lebt es auch nicht so. Und apropos nicht leben. Vielleicht von dem Technischen, da kann sich ja jeder sein eigen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das mögen, die diesen Stil gut finden. Mhm. Will ich, ja, kann ja sein. Aber schauspielerische Leistung. Also bevor wir zum Inhalt kommen, frühstücken wir vielleicht erstmal alle anderen Kategorien ab. Also wir hatten auch eine große Folge gemacht zu One Piece, als One Piece rauskam, was ja im Prinzip ähnlich ist. Also auch da hatte ich das Gefühl, ein bisschen weniger, aber auch exzessiv mit Effekten und mit generierten Hintergründen gearbeitet und so weiter. Vielleicht nicht ganz so extrem, auch ein bisschen Cosplay-mäßig, aber anders im Feeling. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, da sind wenigstens ein paar SchauspielerInnen dabei, wo man sagt,
cool, dass man die jetzt entdeckt hat, sozusagen. Da, weil das,
die werden in Zukunft vielleicht noch häufiger
gesehen. Das kann man, glaube ich, auch bei Avatar sagen. Also die Casting-Leute bei Netflix, die machen schon häufig echt guten Job, gerade weil die nicht immer mit Stars oder halbwegs bekannten Leuten arbeiten, sondern wirklich Schauspieler und Schauspielerinnen suchen, die jetzt ihre erste große Rolle wirklich haben und da immer auch wieder echt Leute dabei sind, wo man sagt, echt cool, dass man die jetzt gefunden hat, die nochmal eine ganz eigene Sprache mitbringen, ein neues Gesicht, ein frisches Gesicht, was nicht irgendwie vorbelastet ist. Das finde ich auch immer, das können die echt, echt gut. Und es gibt ja auch bei der Avatar-Serie so ein paar Figuren, wo ich sage, da könnte schon was draus werden, aber man muss schon sagen, die schauspielerische Qualität ist schon unterdurchschnittlich. Dafür können wahrscheinlich vielleicht auch die Leute dahinter nichts. Ne? Das ist auch manchmal auch gemein. Jetzt auch gerade bei dem Argen-Schauspieler zum Beispiel, ne? Der ist wahrscheinlich selber, ich denke mal, 13, 14, 15 Jahre alt vielleicht. Das ist natürlich auch mal gemein, wenn man da jemanden dann vergleicht, dann nee, schon mehr Erfahrung.
Also ich hatte das ja zwischendurch mal gesagt, so die Vibes sind schon Daniel Radcliffe mit 11 irgendwie in seiner ersten Harry-Potter-Rolle.
War auch nicht war so auch gut. Nicht gut.
Aber, und da glaube ich, da spielt dann die Technik wieder mit rein. Ich weiß nicht, also es ist jetzt wirklich weit rausgewagt in Spekulation, aber wenn du dann die ganze Zeit nur auf so einer Soundstage bist und hast da quasi nur so ein Bildschirm hinter dir, wo alles in Computerspieloptik gezeigt wird, wo du bist sozusagen, und hast nur so zwei kleine Props vor dir, das ist vielleicht auch was anderes, als wenn du in so einem Schloss bist und an einem richtigen Set bist und so weiter. Und das würde ich auch sagen, nicht unerheblich, die erwachsenen Nebenrollen sind schon auch ganz gut bei Avatar, aber du hast nie so viele Leute im Bild, finde ich. Und du hattest halt am Set auch von Harry Potter wirklich große, und das erzählen die dir ja auch in allen Making-ofs und so weiter, dass die unglaublich viel gelernt haben von SchauspielerInnen, die am Set von Harry Potter waren, die sozusagen Ron und Hermine und die ganzen jungen DarstellerInnen unter ihre Fittiche genommen haben und denen was erklärt haben. Ne? Und das glaube ich nicht, dass es da so viele Überschneidungen an diesem Avatar-Set gab. Und
ob es überhaupt auch die Zeit gab, quasi, dass da wirklich die älteren Schauspieler den Jüngeren so ein bisschen heranführen konnten. Daran ist auch nochmal fraglich, wenn du dann halt da eine 8, 9, 10 Stunden Serie drehen musst, irgendwie mit einem bestimmten Zeitraum, ist noch was anderes, wenn jetzt großes Blockbuster, wo es vielleicht bei Harry Potter ein bisschen mehr Leerlauf auch gegeben hat, könnte ich mir vorstellen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, aber das stimmt. Ich finde gerade den Suku da Darsteller unter anderem und den, wie heißt der, von einem Wasserstamm, Katara, der Bruder.
Warte.
Nicht Suku.
Wo ist er denn?
Namen.
Oh, Hilfe. Fortuna. Ja, kommt gleich. Ja.
Diesen Schauspieler, weil das gerade auch eine Rolle ist in einer Animationsserie, auch totaler Ankerpunkt, weil er ist ein Comic Relief gewesen, aber halt nicht nur das, der halt hinter seiner Humor auch viel verbirgt, viel Verantwortung, was er glaubt, was er nur auf seinen Schultern alleine tragen muss, und entwickelt sich dann im Laufe der Serie auch weiter, hat aber erstmal sehr oberflächlichen, sehr eine humorvolle Art, ist immer total aufgedreht, und das hat halt dieser Realschauspieler
Socker,
genau ist der Name, das haben sie ihm genommen. Fall, also auch im, natürlich wie die Rolle auch geschrieben ist, aber ich finde auch der Darsteller, der hat, guckt die ganze Zeit so dröppelig rein, wenn er irgendwie eine Rede irgendwie an den Kopf gesagt bekommt, dass er sich mal nicht so verhalten soll. Ja. Der guckt immer gleich und kriegt es dann auch nicht in diesen Charme halt, die Originalfigur halt hat, kriegt er überhaupt nicht rüber. Der wirkt dadurch total austauschbar, und das ist super schade, wenn man das Original kennt und was man mit der Figur hätte eigentlich machen können. Du kannst ihn natürlich immer anders interpretieren, das ist gar kein Problem, aber hier wirkt das dann total blutleer, und das überträgt sich auch auf Aang, finde ich, weil der ist ja eigentlich auch, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz bewusste Entscheidung gewesen. Der ist ja auch im Animationsfilm, weil er halt eigentlich zwar 112 Jahre alt ist, aber er ist ja eigentlich nur 12 Jahre alt, weil er quasi 100 Jahre lang im Eis gefangen war. Mehr oder weniger ist aber noch vom Charakter her wie ein 12-Jähriger, der jetzt gesagt bekommt, du musst die Welt retten. Der hat aber noch eine totale Verspieltheit und Kindlichkeit in sich, offensichtlich mit dem Alter drin, und blödet deswegen die ganze Zeit in der Serie auch rum. Und das haben sie ihm größtenteils jetzt in den 4 Folgen, die ich jetzt gesehen habe, rausgenommen. Es gibt nur eine Szene in der 2. oder 3. Folge, wo dann sie über ihn sagen, ja, er ist ja noch so kindisch und verspielt. Und da ist kurz eine Szene, wo er mit anderen Kindern spielt und dann so aus Versehen gegen Statue läuft.
Die es ja auch im Original gibt, sozusagen.
Die ist auch im Original, aber das war die einzige Szene, wo er mal Kind sein konnte. Und es gab im Vorfeld der Serie gab es auch so ein Statement von einem der Produzenten, die gesagt haben, ja, sie haben Aang ein bisschen verändert. Die war ein bisschen, sie wollten ihn diese Filler-Stellen aus der Serie rausnehmen, wo er so verspielt ist und so ein Kind ist und so rumblödelt so nebenbei, wo es nicht um die eigentliche Handlung geht. Weil sie wollten es ein bisschen straighter erzählen, weil es hat nicht dazu gepasst, dass hier so ein Kind die Welt retten muss, wenn der auf einmal so ein bisschen mit irgendwas spielt. Und das ist so einfach...
Das ist das Gegenteil von dem, was die Serie eigentlich sagt.
Ja, korrekt.
Also die Originalserie.
Das hat ja auch einen Grund, warum es in der Originalserie drin ist.
Und da sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Punkt. Wieder mit einem Hintergrundwechsel begleitet. Im mysteriösen Wald, der spielt in Folge 5 eine Rolle.
Riecht nach Moos, oder?
Ja, riecht total. du hast schon gesagt, sie wollten die Handlung voranbringen. Und das ist das Einzige, was diese Serie vorantreibt. Nämlich das Gefühl, dass jemand... im Hintergrund sagt, der das Skript geschrieben hat, so, jetzt muss die Handlung weitergehen. Und Alter, geht es schnell alles. Also es ist wirklich, es wird keine Sekunde zum Atmen gelassen. Teilweise schon zwischen einem großen Szenewechsel. Die sitzen auf Appa, dem fliegenden Bison, und es ist gerade ein Handlungsstrang, eine Szene beendet, und sie fliegen so in den, sozusagen in den, weiß ich nicht, in den Himmel hinein. Und es schaltet um auf das Schiff, das wir gerade jetzt verlassen haben, der Feuernation. Und es geht mit einem ganz anderen Thema weiter. Und du hast zwischen Dialog und Dialog 2 Sekunden oder so. Und es geht sofort weiter, so nach dem Motto, Zeit, wozu? Bam, bam, bam. Also, wirklich, und das ist anstrengend. Ich fand das enorm anstrengend.
Und das ist ja, muss ja auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, weil an sich geht die, wenn man sich die Zeitmenge anschaut, dann sind die sogar ungefähr gleich lang. Also die erste Staffel Animationsserie, die sind zwar 24 Folgen, aber 20 Minuten. Und hier hast du jetzt 8 Folgen, die über eine Stunde teilweise gehen. Mhm. Also die haben eigentlich keinen Zeitmangel. Und wenn, dann hätten sie halt was rausnehmen können an eigentlicher Handlung, damit sie die eigentliche Serie ein bisschen atmen lassen können. Aber das scheint eine ganz bewusste wirklich Entscheidung zu sein, hier so viel wie möglich reinzuballern, wirklich den Charakteren kaum Luft zum Atmen zu geben, finde ich auch irgendwie eine ganz faszinierende Entscheidung, weil das hat ja, auch wenn ich mit One Piece ein paar Probleme hatte, das haben sie ja zumindest deutlich besser hinbekommen, dass wenn dann zum Beispiel in der einen Folge dann in diesem Restaurant, in diesem Fischrestaurant, also weil so ein Restaurant aussieht wie ein Fisch, Maraki, da gibt es auch da eine kurze 5-Minuten-Szene, wie alle Crewmitglieder dann was bestellen und jeder dann auch so seine eigenen Macken hat, was er essen will und wie er bestellt. Das zeigt schon gleich, wie diese Charaktere funktionieren. Auch untereinander foppen sie sich dann so an, aber dieser Szene erfüllt eigentlich keinen Handlungszweck. Da wird es nicht irgendwie erklärt, hey, wir müssen jetzt den und den Piraten finden oder so, sondern die haben erstmal eine 5-Minuten-Szene, wo die kurz miteinander schäkern quasi. Ja. Und sowas gibt es ganz, ganz selten. Das sind in den ersten 4 Folgen nur ganz, ganz wenig. Und dann auch immer wird dann sofort irgendwas mit, wie wir es am Anfang des Intros erklärt haben oder versucht haben rüberzubringen, dass die Charaktere immer erzählen, wie es ihnen geht, was sie gerade fühlen, was ihr großer Traumata ist, was ihr großes Problem ist und wie es vorangehen müsste.
Es gibt eigentlich die Regel Show, don't tell.
Ja.
Also zeige eher Sachen, statt sie zu erklären. Das sieht man oft in deutschen Filmen und Serien. Vielleicht auch hat das was mit einer Theatertradition zu tun, das weiß ich nicht genau. Müsste man sich mal angucken, dass viel, viel gesagt wird. Ne? Ich fühle mich so. Oder ich bin das und das. Oder zeigt man das ja ganz gut im Alltag. Und auch das kann man durch gutes Screenwriting auch
machen. Tatsächlich, aber dazu hat man auch die Kamera tatsächlich, die zeigen kann, wie sich Charaktere verhalten und einfach nicht in die Kamera sprechen. Aber es gibt allein in der ersten Folge, ist dann, wo Aang dann erfährt, dass er der Auserwählte ist und die Welt retten muss, redet er quasi mit Appa, mit seinem Haustier, so wenn man mehr oder weniger will, aber redet dann quasi in die Kamera, dass er damit darauf gar keinen
Im
Bock
Prinzip
hat.
Im Prinzip ist es ein Monolog von einem 12-jährigen Kind und das ist nicht real, es ist einfach nicht
Also wirklich in feinsten Worten erklärt er dort, dass er nicht diese Verantwortung auf seinen Schultern tragen möchte. Aber das würde kein 12-Jähriger würde so reden und das auch so sagen, das macht auch die Serie viel besser, also die Originalserie.
Ja. Das verstehe und ich nicht. Und da gibt es das natürlich auch, ne? Aber das ist halt eine Eigenheit des Mediums Animationsserie, auch natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, dass man weniger große Animationen hat, sondern dass man deswegen ja auch im Anime immer am Anfang die Münder bewegen sich nur, dann braucht man weniger weniger Zeit und weniger Geld dafür. Deswegen ist es dort üblicher und funktioniert aus meiner Sicht. Und gerade dadurch, dass diese Folgen ja im Original nur 20 Minuten lang sind, Intro hinten und so weiter, also vielleicht 15 Minuten Animationszeit, funktioniert es dann besser und fällt nicht so auf. Aber was dann hier nicht gelungen ist, ist die Übersetzung in ein anderes Medium, weil es ist einfach ein anderes Medium. Es ist eine Realserie. Ja. So, es ist keine Animationsserie mehr.
Es funktioniert anders, weil es gibt natürlich auch bei der Originalserie natürlich Stellen, wo dann ein bisschen plump erklärt wird, wie man sich fühlt. Das ist ja auch vollkommen logisch, aber allein wenn man sich mal kurz 5 Minuten damit das sich mal näher anschaut, dann weiß man, wie das so viel besser float alleine und wie die Charaktere auch mal atmen dürfen, wie sie auch mal handeln dürfen und denen mal zugucken, wie sie sich entwickeln und das nicht erzählen, wie sie sich entwickeln. Das finde ich wirklich auch ganz, ganz faszinierend, wie das so passieren kann, weil das wirkt so wirklich einfach, wie man es nicht macht. Ja. Also wirklich, weil das fällt, glaube ich, jedem auf, dass es irgendwie ungelenk anfühlt und du dadurch die Charaktere auch unnahbar wirken, weil wenn du ständig nur erklärt bekommst, warum fühlt sich so jemand, dann du kannst es ja selber gar nicht nachvollziehen. Das ist dann teilweise, es gibt auch in der dritten oder glaube ich so 4. Folge war das, wo es auch ganz komisch erzählt ist, weil da gibt es quasi von der Figurenkonstellation her so, wir sind ja dann quasi zu dritt unterwegs, so die Hauptheldengruppe in der ersten Staffel mit Aang, Sokka und Katara. Und dann gibt es halt die 2 Leute, von denen vertrauen einer Person und die andere Person vertraut einer anderen Person. Mhm. So, und die sagen, und dann kommt es aber raus, beide haben irgendwie Dreck am Stecken, beide sind irgendwie Verräter, denen können wir nicht vertrauen. Mhm. Und dann ist ein kurzer Konflikt innerhalb dieser 4 Figuren-Konstellation, weil die eine Figur sagt, nee, der können wir vertrauen, der andere ist ein Verräter. Und die anderen sagen, nee, der andere ist der Verräter. So, das ist einfach, kann man so eine normale Folge erzählen. Und eigentlich hätte man erwarten können, okay, jetzt wird das irgendwie im Verlauf der ganzen Folge erstreckt sich dann, bis es irgendwann aufgelöst ist, wer hat Recht, hatten vielleicht sogar alle Unrecht. Es gibt noch eine dritte Figur, die der eigentliche Verräter ist oder sind beide der Verräter oder so. Und das wird aber innerhalb wirklich, glaube ich, von 2, 3, 4 Minuten aufgeklärt, wo es eine Szene gibt, wo sie das erstmal aufmachen, diesen Konflikt. Sie erzählen sich, hey, ich vertraue dem. Nein, ich vertraue ganz dem anderen. Du hast gar kein Recht, du nimmst mich gar nicht ernst. So, da könnte sich dieser Konflikt entspannen. Und dann wirklich 2 Szenen weiter, wurde es dann einfach, nee, ach, ich hatte Unrecht, ihr hattet Recht, so ist es. Und dann ist dieser ganze Konflikt aufgelöst und das wirkt total, hä, warum macht ihr das dann überhaupt auf, wenn ihr das gar nicht nutzt, dieses eigentlich ein Spannungsmoment gewesen, wer ist jetzt der eigentliche Verräter und wann kommt es raus? Und als Zuschauer weiß man vielleicht schon, wer der Verräter ist, aber die Figur halt noch nicht, aber das wird wirklich innerhalb ganz weniger Szenen dann sofort aufgeklärt und dann verschwindet auch dieser Spannungsmoment total und das zieht sich durch die gesamte, also die bisherigen 4 Folgen, finde ich total krass.
Es fehlen auch einfach. Wir wechseln nochmal den Hintergrund. Wir sind jetzt hier am Südpol. Es ist einfach eiskalt hier. Ich muss das T-Shirt ausziehen. Nicht ausziehen, sondern was drüber ziehen. Und das zieht sich, finde ich, das Problem auch durch die Charakterisierung. Es fehlen einfach Szenen, die den Charakteren helfen, tatsächlich Charaktere zu werden und nicht einfach nur textvorlesende Figuren. Wir haben ein gutes Beispiel aus der ersten Folge, wo wir dann parallel nochmal reingeguckt haben, wie das die Zeichentrickserie macht. Und zwar eine Charakterisierung für Zuko, also den Prinz der Feuernation, der ja auch eine wichtige Rolle spielt und der zerrissen ist, der von zu Hause ausgestoßen worden ist von seinem Vater mit dem Auftrag, du musst den Avatar finden, dann darfst du zurückkommen. Sonst so ein bisschen in Ungnade. Und er ist eben mit seinem Onkel unterwegs und trifft auf einen General der Feuernation, der eigene Interessen verfolgt. Und das wird in der Netflix-Serie eigentlich nur kurz thematisiert, indem sie miteinander sprechen und dann der General direkt sozusagen Wortbruch begeht und dem Feuerlord über was informiert, wo er gesagt hat, eine Szene vorher, nee, das mache ich nicht. So, und im Original findet da tatsächlich ja zwischen den beiden ein Kampf statt, der auch noch schön animiert ist, der aber so viel über die Figuren und das Verhältnis der Figuren zueinander sagt.
Und auch die Zerrissenheit von Zuko auch in diesem Kampf wieder deutlich wird. Ja. Ne, was ist jetzt auch in den ersten 4 Folgen noch eigentlich nicht wirklich stattfindet. Weil du weißt es natürlich, wenn man die Serie kennt, dass das die zerrissene Figur ist, die ständig zwischen 2 Polen oder mehreren Polen hin und her sich bewegt. Aber das ist ja bisher, alleine dieser eine Kampf in der Originalserie hat das schon auf den Punkt gebracht.
Und davon gibt es ja nichts. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, vielleicht, wenn es jemanden von euch gibt, der da reingeschaut hat, ohne dass er das Original kennt, einfach mal wie ist das euch ergangen damit? Wie habt ihr das wahrgenommen? Weil natürlich sind wir biased, weil wir kennen ja die Grundlage, die Vorlage. Mich würde das mal interessieren, ob das überhaupt schafft, jemanden abzuholen. Weil ich muss ehrlich sagen, das Einzige, also mal abgesehen davon, dass wir eine Folge dazu machen wollten und wir deswegen mal mehr als nur eine Folge gucken wollten, aber das Einzige, was mich vielleicht, ich weiß es noch nicht, was mich vielleicht dazu bringen wird, das zu Ende zu gucken, ist die Nostalgie.
Oder du willst mal sehen, ah, das ist in der Originalserie passiert, mal gucken, wie sie es
umsetzen. So, was anderes ist, ehrlich gesagt, was anderes bringt mich nicht dazu, diese Serie anzugucken. Das ist irgendwie...
Das ist schon schade. Ich würde mich wirklich mal interessieren, was da hinter den Kulissen passiert ist, weil die beiden Serienschöpfer haben ja das Projekt, die waren am Anfang auch mit dabei, waren mit bei der Produktion mit am Start und haben es aber dann schon vor 1-2 Jahren verlassen. Ja. Das Ganze. Und das war schon das erste Anzeichen, das ist ja meistens dann kreative Differenzen. Da hat man sich wahrscheinlich dann zu sehr entfernt von der Version, die dann die Serienschöpfer hatten, wie die es aktualisieren wollten. Wir hatten wahrscheinlich vielleicht was anderes geplant gehabt, das vielleicht nochmal stärker verändern auch. Auch das wäre ja absolut möglich gewesen. Die hält sich ja an sich schon recht nah. Es gibt immer wieder so ein paar Punkte, worüber man auch streiten kann. Mhm. Es gab jetzt auch kurz gesehen, am Anfang der Serie, wo Aang das erste Mal wirklich sieht, da sieht man ja ihn auch fliegen durch den Lufttempel. Und das Fliegen ohne Gleiter ist ja eigentlich total das große Ding. Das passiert ja auch erst in der Nachfolgeserie Legend of Korra, wo das so total erst, wenn du alle weltlichen Belange quasi abgelegt hast, dann kann jemand fliegen, wirklich komplett ohne Hilfsmittel. Mhm. Aber hier kann Aang das einfach. Ne? Das ist jetzt so ein Fan-Kritik, weil ne, in der Serie, die haben das ganz anders erklärt. Ja. Das kann Realserie auch gerne anders machen. Das ist ja für mich auch gar kein Problem. Gerade so, was solche, das ist ja Detail eigentlich wirklich. Ne? Aber ansonsten, abgesehen von sowas, hält sie sich ja schon recht eng an zumindest die Etappen. Ne? Dann kommt die Insel, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Ob man da nicht hätte mehr, dann nehmen wir das raus, damit wir halt die Szenerien länger ausspielen lassen können. Ja.
Aber du kommst natürlich dann dadurch auch tatsächlich, finde ich, in der Serie in Rechtfertigungsprobleme. Also du hast dann am Anfang eine Stelle, wo die quasi von Leuten von der Feuernation abgeschossen werden, während des Fliegens, also Aang auf seinem Gleiter. Und dann ist die Frage, ja, warum ist denn das jetzt so eine gefährliche Situation? Weil eigentlich kann der Aang ja ohne diesen Gleiter fliegen. Ja. Warum hat er überhaupt den Gleiter? So. Oder Katara kann dann plötzlich einfach Eis bändigen. Das war auch ein großes Ding im... Also sie berufen sich auf eine Schriftrolle, die sie von ihrer Oma bekommen hat, die es auch im Original gibt, wo sie einfach sozusagen einfach so selbst autodidaktisch bringt sie sich dann bei und plötzlich ist sie dann auch eine starke Kämpferin, so wie Dubi.
Ja, das sind dann, ne, das wären noch so die Kritikpunkte, die könnte ich fast noch so beiseite schieben, wenn der Rest stimmen würde.
Ja,
ne?
Aber das
kommt doch mal so obendrauf, das ist dann im Detail. Also ich habe aber auch schon positive Kritiken gelesen, auch von Fans, die sagen schon eigentlich, bin ich mit allem zufrieden, aber insgesamt war doch okay. Aber der Großteil ist schon sehr, sehr negativ, muss man wirklich sagen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob da jetzt auch eine zweite Staffel kommt, weil das höchstwahrscheinlich doch sehr teuer war auf jeden Fall. Ich meine, jetzt so eine zweite Staffel ist vielleicht dann im Vergleich noch vielleicht ein kleines bisschen billiger, weil man hat schon mal zumindest ein bisschen was Kostüme zumindest gebaut und ein paar Sets am Computer designt, die kann man ja auch
wieder und gecastet und so weiter.
Und so. Ne, das geht natürlich dann ein bisschen schneller alles. Aber trotzdem, die Kritik ist größtenteils schon echt vernichtend, muss man sagen. Gar nicht so weit weg tatsächlich vom Kinofilm, leider Gottes. Deswegen finde ich auch einerseits spannend, ob denn dieses Material an sich zu schlecht oder halt zu schwierig ist umzusetzen, ob dann diese Originalserie, obwohl sie ja eigentlich eine super simple Prämisse hat und schon Figurenkonstellationen, die man auch schon gekannt hat, aber es total gut erzählt, aber ob das trotzdem zu schwierig ist zu übersetzen?
Ich glaube eigentlich nicht. Man müsste es nur anders machen. Also ich glaube, also was so ein bisschen das Problem ist, wie gesagt, wir kennen ja den Grund für die Differenzen zwischen den Originalschöpfern und dem jetzigen Team nicht. Ja. Aber ich glaube, man hätte sich mehr Freiheiten nehmen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer nimmt sich Freiheiten und wer gibt die Freiheiten? Ne? Welche Rolle spielt Netflix? Welche Rolle spielen ProduzentInnen und so weiter? Können wir alles natürlich nicht einschätzen aus der Ferne. Aber ich denke schon, dass das ein grundsätzlich umsetzbares Material ist. Man muss sich nur weiter von der Vorlage entfernen, um das in ein anderes Medium übersetzen zu können. Und bis zu dem Punkt, da haben wir gestern auch schon kurz drüber gesprochen, nachdem wir es gesehen haben, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht sogar überlegen muss, okay, muss diese Geschichte sich um Aang, Sokka, Katara und Zuko drehen? Oder hätte man vielleicht auch einfach eine Vorgeschichte erzählen können? Hätte man sich General Iroh, also den Bruder des Feuerlords, der ja auch eine total spannende, zerrissene, zweideutige Person ist, die im... Also die Feuernation ist ja so ein bisschen japanisches Kaiserreich, Die auf der einen Seite eine total wichtige Persönlichkeit und ein General, der auch im Krieg gekämpft hat, ist auf der anderen Seite total sympathischer, liebender Onkel, der offenbar irgendwann so eine Art Sinneswandel durchgemacht hat.
Aber es noch nicht richtig zugeben kann,
ist im Original. Hätte man sich den vielleicht nehmen können und dessen Geschichte erzählen sollen und so. Also das ist irgendwie, mit mehr Freiheiten glaube ich durchaus, dass das umsetzbar ist.
Deswegen auch mal gespannt, weil es hat ja Nickelodeon hat ja zumindest als Rechtebesitzer ja jetzt auch schon vor kurzem größere Animationsfilme angekündigt, die kommen jetzt sollen, die dann quasi zwischen Airbender, Last Airbender und Legend of Korra spielen sollen. Also dann zum Beispiel soll es einen Zuko-Film geben, Animationsfilm, der dann halt in seiner Zeit, dann was nach der Herr-Elemente-Serie passiert, spielt. Also wo er dann so zwischen seinen 20er und 30er Jahren sozusagen. Mhm. Also das wird jetzt auch nochmal ausgeschlachtet. Irgendwie probieren es jetzt nochmal. Was ja schon faszinierend ist, dass dann irgendwie nach Legend of Korra, weil das wohl auch eine sehr problematische Produktion war, die sehr schwierig war.
Die ist ja dann auch abgebrochen worden irgendwann. Also die haben sie eingestellt, glaube ich.
Naja, obwohl die ist ja eigentlich schon zu Ende erzählt, so halb. Also die endet ja schon, die hat ja schon ein Ende mit der vierten Staffel. Aber es wirkt, also man merkt der Serie auch an, dass es da Probleme gab und mehr mal geplant war. Es gab auch eine ganz offensichtliche Fillerfolge, wo die einfach nur rekapitulieren in einer Folge, was davor passiert ist. Total offensichtlich, dass dass da eine Zeit gefehlt hat. Deswegen die ist auch, also die fühlt sich trotzdem ein bisschen unfertig an oder so. Ja. Unvollständig so ein kleines bisschen, aber hat trotzdem eigentlich ein Ende. Aber dann danach wurde dieses ganze Franchise so ein bisschen fallen gelassen, bis auf wenige Versuche und jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Mhm. Deswegen mal schauen, wie lange das noch gut geht, weil jetzt hat man zwei schlechte Realverfilmungen. Einmal mit einem Film und einmal mit einer Serie, wie lange das noch gut geht. Ich gucke, wie gut dann auch die Animationsfilme sind, ne? Aber wie lange funktioniert das noch?
Nee, ich glaube tatsächlich, das ist, wenn das jetzt auch, das wissen wir natürlich nicht, sollte das auch wirtschaftlich jetzt floppen, ist das Franchise, liegt es dann? Ich meine, es lag ja jetzt schon seit dem letzten Film 10, 12 Jahre. Ja. Dann ist das, glaube ich, tot. Ich weiß nicht, ob sich dann nochmal jemand dran wagt.
Also es wäre dann halt wirklich gleich, kann man eigentlich schon vorstellen, dass es zumindest rein von den Zahlen her recht erfolgreich ist, weil es natürlich, weil natürlich Netflix weiß, warum sie das machen.
Ja, klar.
Weil das natürlich genau für Leute wie uns sind, die dann das irgendwie, die halt die Serie als Kinder oder irgendwie dann bis vor ein paar Jahren noch gesehen haben und jetzt in Nostalgie schwimmen wollen, das Ganze mal in Real sehen wollen. Jetzt halt in gut versprochen, ne? Jetzt wird nicht so schlimm wie der Film. Ob das wirklich. Ich glaube schon, dass es funktioniert hat, aber ob dann die schlechte Kritik dann irgendwas daran ändert oder ob man dann, das ist zumindest der gute Ausgang, es gibt eine zweite Staffel, aber die nimmt sich nochmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit und nimmt sich die Kritik am Herzen und die ist dann nochmal deutlich besser. Das kann natürlich auch immer mal passieren, ne? Man hat natürlich auch innerhalb von Serien mal Schwankungen. Aber da müssen sie wirklich mal auch den Ansatz wirklich radikal ändern.
Und man muss sagen, wir sind ja auch nicht der Maßstab. Ne? Wir sind ja auch immer Leute, die gerne die Marvel-Filme kritisieren. Aber es gibt ja offenbar eine ganz große ZuschauerInnenschaft.
Obwohl die ja auch bei Marvel mittlerweile auch nicht mehr so stark
ist. Nee, das stimmt, aber auch lange war, schon lange als wir gesagt haben, es ödet uns an, haben die ja immer noch Millionen umgesetzt und sich gelohnt. Also wir sind ja auch nicht das Maß der Dinge, logischerweise, und können ja auch nur sagen, uns hat es nicht gefallen. Aber ich glaube, wir haben das auch jetzt hinreichend und gut begründet, dass es uns nicht gefallen hat.
Ja.
Ich glaube, da sind schon einige valide Kritikpunkte dran.
Deswegen mal schauen. Aber ich bin mal trotzdem gespannt, wie es damit weitergeht, ob es da eine zweite Staffel gibt. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen in die späteren Folgen zumindest kurz mal reingucken, wie sie ein, zwei Sachen umgesetzt haben, weil da gibt es ja gerade so, was das Finale der ersten Staffel angeht. Das ist ja durchaus anspruchsvoll, was da so alles passiert. Deswegen frage ich mich, wie sie das dann, ob sie das so in der ganzen Epik und Größe so umsetzen können. Das ist schon echt schade.
Vor Epic haben sie sich ja nicht versteckt. Also die Kampfszenen sind schon exzessiv. Also man kann denen, glaube ich, nicht vorwerfen, dass es billig war. Nee. Und auch dieser exzessive Einsatz von Animations- und 3D-Technik würde ich jetzt einfach mal behaupten, der führt nicht unbedingt dazu, dass viel Geld gespart worden ist. Das glaube ich nämlich nicht.
Ja. Teuer war die auf jeden Fall. Ja. Und an sich, die Kämpfe sehen ja auch ganz okay, also noch die Choreografien, aber irgendwie, wenn halt der ganze Rest nicht stimmt, dann ist es irgendwie auch egal. Also wenn du mit den Figuren auch nicht mitfühlen kannst, wenn die sich so komisch verhalten und so komisch reden, dann können die sich noch so gut auf die Kauleiste geben, dann ist es irgendwie auch egal.
Ja. Also.
Deswegen, schade.
Schade. So viel dazu. Gibt es noch was Neues, über das wir sprechen
müssen? Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass dieser neue Film von Bong Joon-ho und Robert Pattinson, also Mikey 17,
der Sci-Fi-Film,
der sollte eigentlich im März erscheinen und hat dann unbestimmt verschoben von Warner Bros. Aber jetzt haben sie angekündigt, wann er kommt. Er kommt nämlich im Januar 2025. Mhm. Kommt er jetzt doch raus. Also der wurde in über ein Jahr verschoben, was schon mal ungewöhnlich ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob es da Probleme gab oder ob die wirklich dem Film nicht vertrauen. Also man hat zumindest gerüchteweise, gab es so ein paar Entscheider, die irgendwie den Film nicht so ganz toll fanden und deswegen verschoben haben. Mhm. Ich hoffe mal nicht, dass es heißt, er wird jetzt irgendwie noch 1000 Mal umgeschnitten und nachgedreht. Oder ob man sie dann einfach mal, vielleicht hat's, kann man dann die Zuschauer entscheiden, ob es gut war oder schlecht. Mhm. Ja, aber es ist schon, finde ich, ganz interessant, dass da jetzt nochmal so ein eigentlich großer Film, wo auch ein paar namhafte Leute noch mitgespielt haben und auch von einem sehr bekannten jetzt Regisseur mit viel, das ist ja sein erster Film nach Parasite gewesen, dass der jetzt so stark verschoben wird. Deswegen mal sehr spannend gucken, was daraus dann wird.
Wir werden darüber sprechen wahrscheinlich. Wie wir auch nächste Woche wieder über was sprechen werden. Was wissen wir noch nicht.
Noch nicht ganz.
Aber wir werden da sein.
Schickt uns Ideen.
Ja.
Vielleicht eine bessere Netflix-Serie.
Ja, schickt uns mal eine bessere Netflix-Serie, jetzt, die wir noch nicht gesehen haben.
So, und welches CGI-Umgebung wollen wir uns jetzt begeben? Hast du irgendwas Favorit?
Oh, wir können auch noch was generieren, was wir jetzt noch nicht was? Hier auf dem iPad haben. Wie wäre es denn mit...
Gut, du hättest die Wüste hättest du noch nehmen können.
Ja.
Die wäre noch in Avatar, kommt die vor.
Nee, wir machen einfach mal einen Prompt. Wir prompten jetzt mal den Hintergrund einer richtig guten Netflix-Serie, wie der Hintergrund einer richtig guten Netflix-Serie aussieht. Ja. Und wie das aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ihr wisst es, wenn ihr jetzt mal bei YouTube reinschaut, ein Like und ein Abo dalasst vielleicht, das wäre total schön. Wahnsinn, wie das hier aussieht.
Ist Wahnsinn, ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Ciao, ciao.